ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirk.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr.
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Radioschätze, Hörspielkuriositäten, Perlen des Rundfunks jeden Donnerstag an dieser Stelle. Hier bringen wir ausschließlich Unterhaltungskrimis aus alter Zeit. Und die richteten sich damals an ein Publikum, das für spannende Hörspiele extra daheim das Radio einschaltete. Und das galt für die nun folgende Serie besonders, denn hier musste man ganz genau hinhören.
Wir schalten um zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt.
Im Mai 1959 erklang nämlich zum ersten Mal dieser kleine, feine Vorspann.
Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
Kriminalrat Obermoos erzählt, hieß diese uns gut bekannte Rundfunkserie des HR.
Es ist eine alte kriminalistische Erfahrung, meine Herrschaften, dass jeder Verbrecher bei seiner Tat, und mag er sie noch so schlau ausgedacht haben, einen Fehler macht.
Und das ist Kriminalrat Obermoos.
Die große Schwierigkeit für uns Kriminalisten besteht eben darin, die Fehler der Verbrecher auch zu entdecken.
So ungefähr begann im Grunde jede Folge. 132 hat es gegeben. Die Reihe war ein Dauerbrenner zwischen 1959 und 70.
Ich will Ihnen die Geschichte erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen wieder einmal selbst ein wenig Detektiv spielen und versuchen, die Lösung zu finden.
Natürlich war dieser Obermoos kein echter Kriminalrat, sondern ein Schauspieler. Heinz Schimmelpfennig hieß er.
Sie erinnern sich.
Ja, sicher. Und Kriminalrat Obermoos erzählt war eine Ratte-Krimiserie.
Wenn Sie wollen, so legen Sie sich Papier und Bleistift hin und notieren Sie sich sogleich, wenn Ihnen etwas auffallen sollte.
Und das wird es bestimmt. Zwei spannende Fälle möchte ich Ihnen präsentieren und danach habe ich noch eine Überraschung parat. Sie können natürlich genauso mitraten wie das Radiopublikum damals. Wir bringen stets den Fall, die kleine Denkpause mit Musik und schließlich die Auflösung. Also spielen Sie mit.
Aber bitte raten Sie nicht und haben Sie auch nicht nur einen Verdacht. Wir Kriminalisten brauchen Beweise.
Es gibt eine eindeutige Lösung. Simples Nachdenken reicht aus. In den ersten Fall stolpern Obermoos und sein Assistent Schultes an einem frühen Sonntagmorgen. Ich würde Ihnen vorab die Hinweise geben, dass mit Koks hier kein weißes Pulver gemeint ist, sondern ein altmodischer Hut und dass ein Auswärtsgespräch seinerzeit nicht zwingend in ein anderes Land gehen musste. Alles klar? Der tote Schachspieler, ein Ratekrimi von Walter Gerdeis. Die Regie hat Heinz-Otto Müller. Viel Spaß.
Ja, meine lieben Hörer. Nun sind Sie wieder an der Reihe.
Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
Bei so manchem unnatürlichen Todesfall beginnen für uns Kriminalisten die Schwierigkeiten schon mit der allerersten Frage, woran nämlich die betreffende Person eigentlich gestorben ist, ob es sich um einen Unfall, einen Selbstmord oder vielleicht gar um einen Mord handelt. Wie Sie sich denken können, meine lieben Hörer, ist die Klärung dieser Frage außerordentlich wichtig. Wie schwierig das jedoch werden kann, möge Ihnen der Fall zeigen, den ich Ihnen heute erzählen möchte, die Geschichte von dem Schachspieler und seinem plötzlichen Ende. Ich will sie in großen Zügen so erzählen, wie wir sie erlebten, wir, mein Beamter Schultes und ich. Es geschah an einem Sonntag in aller Frühe. Es war im September und die Nacht war schon empfindlich kühl gewesen. Die Uhr schlug 5:30, der Morgen dämmerte, als mich Schultes in einem Polizeiwagen in meiner Wohnung abholte. Wir wollten zum Flugplatz und die erste Maschine nach Brüssel nehmen, wo eine internationale Tagung der Kriminalisten stattfand. Den Wagen steuerte ein Polizeibeamter namens Schöller. Ich gab ihm Weisung, einen Weg zu nehmen, der uns durch einige Außenbezirke und neue Siedlungen führte. Die Straßen waren menschenleer. Ich wiederhole, es war an einem Sonntagmorgen. Das heißt, sie waren fast menschenleer.
Da drüben winkt uns eine Frau, Herr Kriminalrat.
Ich sehe es. Halten Sie doch mal, Schöller.
Jawohl.
Ist was los?
Ach, Gott sei Dank, dass Sie gerade vorbeikommen. Ich wollte eben vom Telefonhäuschen die Polizei anrufen.
Und warum?
Hinter unserem Hochhaus liegt ein toter Mann.
So. Eigentlich wollten wir ja zum Flughafen, aber ich glaube, wir haben noch etwas Zeit. Was schuld ist?
Etwas schon, aber nicht viel.
Na, wir können es ja mal ansehen. Ist das weit von hier?
Nein, nein, dort drüben sehen Sie schon das Hochhaus.
Na schön, dann steigen Sie mal ein.
Dankeschön.
Die Frau mochte Mitte 40 sein. Trotz der frühen Stunde war sie vollkommen angezogen, in einem blauen Kostüm, und zweifellos war sie frisch frisiert. In der Hand hielt sie ein Schlüsselbund. Sie dirigierte uns zu dem Haus, das sie uns gezeigt hatte. Mit 8 Stockwerken war es nur ein bescheidenes Hochhaus. Es war sehr schmal. In jedem Stockwerk konnten bestenfalls nur 2 kleinere Wohnungen sein. Im Parterre waren es ein Lebensmittelgeschäft und eine Drogerie. Das Haus schien zu schlafen, niemand war zu sehen. Wir stiegen aus und die Frau führte uns hinter das Haus. Hier begann das freie, noch unbebaute Land. Der Himmel war inzwischen rasch heller geworden. Die Frau wies auf eine dunkle Gestalt. Sie lag mit ausgebreiteten Armen am Fuße des Hochhauses, unbeweglich.
Da ist er. Schrecklich.
Wissen Sie, wer er ist?
Nein, ich habe ihn noch nie gesehen.
Ich glaube, der Mann ist schon seit Stunden tot, keine Spur mehr von Körperwärme.
Drehen Sie ihm doch mal vorsichtig den Kopf herum, Schultes, damit die Frau das Gesicht sieht.
Ach, um Gottes Willen, muss ich das?
Ja, ich muss Sie darum bitten, Frau...
Wolf, ich heiße Wolf, Frau Wolf.
Ich glaube, der Mann hat sich das Knick gebrochen.
Tatsächlich, sieht ganz so aus.
Oh mein Gott, das ist ja der Herr Ronacher.
Sie kennen ihn?
Ja, der wohnt oben im 6. Stock.
Hat er Familie?
Nein, der ist Junggeselle, er wohnt allein.
Mhm. Schöller?
Herr Kriminalrat?
Fahren Sie doch unverzüglich zum Polizeiarzt Dr. Schenk. Es täte mir leid, ihn so früh zu stören, naja, und so weiter, aber bringen Sie ihn gleich hierher.
Ja, sofort.
Der Tote hat zwar einen Mantel an, aber es fehlt ihm der rechte Schuh.
Mhm. Sie haben recht, Schultes. Der linke Halbschuh ist da, aber der rechte fehlt.
Merkwürdig. Ich hatte neben dem Toten gekniet. Er war ein fast 50-jähriger Mann, eher klein und fast kahlköpfig. Von Blut war keinerlei Spur zu sehen. Nun richtete ich mich auf und sah die Hauswand empor. Hinter keinem der Fenster konnte ich Licht erkennen, mit einer Ausnahme. Es war ein Fenster im 2. Stock, etwas rechts von uns. Ich zeigte mit dem Kopf dorthin.
Ja, dort im 2. Stock ist meine Wohnung. Durch das Fenster habe ich ihn vorhin liegen sehen.
Genau über uns steht ein Fenster offen. Ich glaube, das ist der 6. Stock.
Ja, ganz richtig. Da oben wohnt Herr Ronacher.
Es sieht so aus, als wäre er aus dem Fenster gestürzt.
Ja, sieht so aus. Merkwürdig, dass sonst kein Fenster an der ganzen Front offen steht.
Ach, das kann ich Ihnen schon erklären. Die Schlafzimmer in unseren Wohnungen liegen nämlich alle an der Ecke und ihre Fenster gehen nach der anderen Seite. Außerdem ist hier die Wetterseite. Da machen die Leute die Fenster über Nacht lieber zu.
Das ist also dann auch nicht das Schlafzimmer von Herrn Ronacher, wo das Fenster offen steht?
Nein, nein. Die Wohnungen sind alle gleich. Das muss ein Wohnzimmer sein.
Wieso sind Sie schon so früh wach und angezogen am Sonntag?
Ich habe Dienst. Ich arbeite nämlich beim Fernsprechamt. Eigentlich müsste ich schon unterwegs sein.
Und wie haben Sie den Toten entdeckt?
Ja, ich habe in meinem Wohnzimmer gefrühstückt und zufällig sah ich aus dem Fenster. Der Mann ist betrunken, dachte ich zuerst. Ich ging dann runter, um ihn zu wecken. Ich fasse ihn an und erschrak fürchterlich. Erst wollte ich zu meinen Bekannten im 3. Stock gehen und dann fiel mir ein, dass die ja verreist sind. Deshalb lief ich auch zur Telefonzelle.
Ja, haben Sie denn kein Telefon?
Ach, natürlich habe ich eins, aber wie das so ist, ist seit gestern gestört.
Kannten Sie Herrn Ronacher näher?
Ach nein, wir haben im Vorbeigehen immer nur so ein paar Worte gewechselt. Ich hatte den Eindruck, dass er ein freundlicher und gefälliger Mann ist. Ach ja, richtig, da fällt mir ein. Er sagte mir gestern, dass er am Abend die Meisterschaft in seinem Verein gewinnen wolle.
Was denn für eine Meisterschaft?
Oh, ich glaube, das ist ein Schachclub.
Haben Sie in der Nacht irgendwas gehört? Ein Schrei oder ein Fall oder sonst was?
Nein, nichts. Aber ich sagte Ihnen ja, dass die Schlafzimmer nach der anderen Seite gehen.
Kurz darauf kam der Polizeiarzt. Sein vorläufiger Befund, sofortiger Tod durch Bruch der Halswirbel, mehrere Knochenbrüche, schwere Prellungen. Sturz aus dem Fenster. Ja, das sah durchaus möglich. Zeitpunkt des Todes, vielleicht zwischen 2 und 4 Uhr. Genauer könne er es noch nicht sagen. Dann fuhr er wieder zurück. Schultes hatte inzwischen die Taschen des Toten durchsucht.
Brieftasche, Portemonnaie, Uhr, alles da.
Geht die Uhr?
Ja, In der rechten Manteltasche hat er diesen Schlüsselbund hier.
Ach, das ist der Schlüssel zur Haustür. Naja, und das dürfte wohl sein Wohnungsschlüssel sein.
Frau Wolf hatte recht. Der eine Schlüssel öffnete das Schnappschloss der Haustür. Im Hause war es sehr still, als ich mit der Frau und Schultes in den kleinen Lift stieg und in den 6. Stock hinauffuhr. Der zweite Schlüssel öffnete die Wohnungstür. Das Schloss war zugeschnappt, aber nicht zugesperrt gewesen. Der Flur war nur ein paar Schritte weit. Ich öffnete die Tür zu dem Zimmer, in dem das Fenster offen stehen musste. Es brannte kein Licht in dem Zimmer. Ich knipste die Deckenbeleuchtung an. Der Wohnraum war hübsch eingerichtet, peinlich sauber und ordentlich. Die Bücher in dem großen Regal standen korrekt wie die Zinnsoldaten. Umso auffälliger war, dass mitten in dem Zimmer ein umgekippter Stuhl lag. Ich trat an das offene Fenster und wies auf den Blumenkasten davor mit seinen liebevoll gepflegten roten und blauen Petunien.
Hier sieht's doch sehr nach der Hand einer Frau aus. Finden Sie nicht, Frau Wolf?
Ja, ich weiß, dass Herr Ronacher sehr stolz auf seine Blumenkästen vor den Fenstern war. Er liebe Blumen, hat er mir einmal gesagt.
Das geht ja ganz schön tief runter.
Vorsicht, Schultes, beugen Sie sich nicht so weit vor, sonst fallen Sie mir auch noch raus. Ja, und da drüben ist also das Schlafzimmer?
Ja, ja.
Das Bett ist unberührt. Sie sagten vorhin, dass Herr Ronacher am Abend in seinen Schachclub gehen wollte.
Ja, aber genaueres weiß ich allerdings nicht. Brauchen Sie mich übrigens noch? Ich muss jetzt doch zum Dienst.
Nein, nein, vielen Dank. Sie waren uns sehr behilflich. Bitte. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Und vergessen Sie nicht, das Licht in Ihrem Wohnzimmer auszumachen.
Nein, danke schön. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Tja, Schultes. Das bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Wir müssen alle Hausbewohner aufsuchen. Ich hoffe, die sind inzwischen wach geworden. Fangen wir unten an.
Es war ein etwas mühsames Geschäft, an einem Sonntagmorgen über ein Dutzend fremde Leute zu vernehmen. Aber es ergab sich rasch, dass die Mieter auf der anderen Seite des Hochhauses für uns uninteressant waren. Sie hatten nichts gesehen und nichts gehört. Wohl aber konnte einer von ihnen uns Näheres über den Schachclub mitteilen. Schultes machte eifrig Notizen. Was die Wohnungen unter und über der Wohnung von Ronacher im 6. Stock anging, so ergab sich Folgendes. Im Parterre befand sich die Drogerie. Im 1. Stock wohnte ein reizendes altes Ehepaar, das wir nur mit einiger Mühe an die Wohnungstür brachten, da beide in schöner Eintracht seit Jahren schwerhörig geworden waren. Sie wussten von nichts. Im 2. Stock wohnte Frau Wolf. Die Herrschaften im 3. Stock waren, wie sie uns erzählt hatte, seit Tagen verreist. Im 4. Stock aber hatten wir Glück. An der Tür stand der Name Anton Kuhn. Ein etwa 50-jähriger, beleibter Mann in einem gelben Bademantel öffnete uns.
Kriminalpolizei?
Aha. Wieso, aha?
Naja, da haben wir doch richtig gehört. Heute Nacht war doch was los gewesen. Aber kommen Sie rein.
Was war's denn, was Sie gehört haben?
Ja, das will ich Ihnen erzählen. Meine Frau und mein Junge haben es auch gehört. Meine Frau müssen Sie allerdings entschuldigen, sie liegt noch im Bett und hat wahnsinnige Kopfschmerzen. Mhm. Mein Junge macht gerade den Kaffee in der Küche.
Ja, schön. Aber was haben Sie denn nun gehört?
Ja, es war so. Wir haben gestern Nachmittag einen Ausflug mit dem Wagen gemacht und am Abend sind wir bei meinem Bruder und seiner Familie in Grünstadt gelandet.
Ja, gut, gut.
Es war spät, als wir zurückkamen, so gegen 2. Wir sind gleich schlafen gegangen und dann bin ich aufgewacht und hab's gehört. Es klang genauso, als wenn draußen etwas schwer auf den Boden aufschlagen würde. Ich fuhr hoch und meine Frau sagte, was war denn das? Da ist doch was runtergefallen. Und Karl, der nebenan schläft, rief, ja, ich hab's auch gehört. Stimmt doch, Karl, was?
Ja, ja, genau so war's.
Wie alt ist denn Karl?
Eben 15 geworden. Warum?
Oh, nur so. Gut, und was machten Sie dann?
Wir horchten, aber es blieb alles still. Meine Frau guckte noch durch den Vorhangschlitz am Fenster. Sie liegt gleich daneben, da schläft sie nämlich nicht. Ne? Aber es war nicht zu sehen. Ja, da haben wir uns auf die Seite gelegt. Ne?
Um wie viel Uhr war das?
Tut mir leid, ich habe nicht auf die Uhr gesehen.
Na ja, ungefähr.
Ich würde sagen, noch 3.
Und Karl weiß es auch nicht?
Nein, ich habe gar kein Licht gemacht.
Wir gingen. Im 5. Stock, also in der Wohnung gleich unter der von Ronacher, bekamen wir eine präzise Zeitangabe. Hier wohnte der Drogist, dem die Drogerie unten gehörte. Er hieß Peters. Seine Frau hatte nichts gehört, wohl aber er. Er hatte nämlich auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen.
Ich wache plötzlich auf. In der Wohnung über mir hat's nämlich gepoltert. Ist doch was umgefallen, denke ich mir.
Ein Stuhl vielleicht.
Ja, genau so hat's geklungen. Soll der Herr Ronacher vielleicht betrunken nach Hause gekommen sein? Stocksolider Mann. Ich machte Licht und sah auf die Uhr. Es war 3:10. Ich habe das Licht wieder ausgemacht und im Dunkeln ein bisschen gelauscht. Aber es blieb still und da muss ich dann wohl wieder eingenickt sein.
Ein Schrei haben Sie nicht gehört oder ein Aufschlagen?
Ah, bestimmt nicht. Nur das Gerumpel über mir, sonst nichts.
Schultes und ich gingen schließlich in den 7. und 8. Stock hinauf. Aber die Aussagen Ihrer Bewohner waren unergiebig. Es stimmte, was Frau Wolf mir erzählt hatte. Alle Schlafzimmerfenster lagen nach der anderen Seite des Hauses. Inzwischen waren unsere Fotografen und Beamte vom Spurendienst gekommen. Später wurde der tote Mann in das Gerichtsmedizinische Institut gebracht. Ich hatte indessen Schultes zu dem Vorsitzenden des Schachclubs geschickt. Er kam rascher wieder, als ich gehofft hatte, und mit einigen interessanten Neuigkeiten.
Der Schachclub hat sich gestern Abend im Clublokal getroffen. Es ging um die Vereinsmeisterschaft. Sieger wurde tatsächlich Ronacher. Mhm. Man trennte sich erst nach 2 Uhr. Der Vorsitzende erinnert sich genau, dass Ronacher nicht allein das Clublokal verließ.
Oh, und wer ging mit ihm?
Er war in Begleitung eines Clubmitgliedes namens Lonski, der gar nicht weit von dem Hochhaus wohnt. Oh. Er galt als der schärfste Konkurrent von Ronacher. Ja, und ihre Partie dauerte fast 3 Stunden, bis sie Ronacher gewann. Hm. Interessant ist auch Folgendes. Herr Ronacher habe beim Fortgehen seinen Mantel angezogen, seinen Koks aufgesetzt und sein Schachbrett unter den Arm geschoben. Er hat nämlich immer mit seinem eigenen Schachbrett gespielt.
So, ich kann mich aber nicht erinnern, bei dem Toten einen Koks und ein Schachbrett gesehen zu haben. Hm. Ist natürlich möglich, dass er die Sachen inzwischen in seiner Wohnung hinaufgebracht hatte. Wir müssen gleich mal dort nachschauen.
Ein Koks, der wäre mir bestimmt aufgefallen. Trägt ja kaum noch jemand.
Wir entdeckten in der Wohnung des toten Mannes weder einen Koks noch ein Schachbrett. Ebenso auch nicht in weitem Umkreis um die Stelle, wo wir Ronacher gefunden hatten.
Na schön, dann wollen wir jetzt mal zu diesem Lonski gehen.
Sind höchstens 10 oder 12 Minuten zu Fuß.
Und unterwegs möchte ich mal rekapitulieren, was wir eigentlich wissen. Pass mal auf, Schultes. Der Ronacher wird von Frau Wolf am Fuß des Hochhauses, direkt unter dem offenen Fenster seiner Wohnung im 6. Stock gefunden. Genick gebrochen, Knochenbrüche, Prellungen, keinerlei Blutspuren. Nach Aussage des Arztes muss er zwischen 2 und 4 Uhr gestorben sein. Hm. Die Familie Kuhn hat irgendwann nach ihrer Rückkehr das Aufschlagen eines Körpers gehört. Möglicherweise um 3 Uhr herum. Der Drogist hat 3:10 gehört, wie in dem Wohnzimmer von Kronacher über ihm etwas umfiel. Wahrscheinlich der Stuhl. Sonst hat niemand etwas in dem Haus gehört. Der Vorsitzende des Schachclubs erklärt, dass Ronacher kurz nach 2 zusammen mit Lonski das Vereinslokal verließ. Mit Koks und Schachbrett. Beides ist verschwunden. Außerdem fehlt dem Toten, der noch seinen Mantel anhat, der rechte Halbschuh. In der Manteltasche steckt sein Schlüsselbund. Die Wohnungstür ist eingeklinkt, aber nicht zugesperrt. Im Wohnzimmer brennt kein Licht, ein Stuhl ist umgeworfen, das Fenster steht offen. Und genau darunter, unter diesem Fenster, liegt der Tote.
Ja, niemand hat einen Schrei gehört. Hm. Obwohl Menschen, die in die Tiefe stürzen, in den meisten Fällen schreien.
Na, und was schließen Sie daraus, Schultes, rein theoretisch?
Ja, rein theoretisch könnte das bedeuten, dass der Mann bewusstlos war, als er aus dem Fenster fiel. Entweder, weil er aus irgendeinem Grunde am offenen Fenster das Bewusstsein verlor, oder weil ihm jemand vorher absichtlich bewusstlos gemacht hatte.
Womit Sie haargenau auf Mord zielen, Schultes. Ja. Vielleicht war es aber ein Selbstmord. Selbstmörder schreien nicht immer, wenn sie sich hinunterstürzen. Aber, lieber Schultes, wie gesagt, wir führen da eine rein theoretische Unterhaltung. Ich habe längst gemerkt, dass auch Ihnen jener Umstand nicht entgangen ist, der der Affäre ein ganz anderes Gesicht gibt.
Natürlich habe ich es auch sofort gemerkt, Herr Kriminalrat. Die Sache war ja ganz offensichtlich. Sie sprang einem ja geradezu ins Gesicht.
Das kann man wohl sagen. So, na dann wollen wir uns jetzt mal anhören, was uns Herr Lonski zu berichten hat.
Wir trafen ihn zu Hause an. Herr Lonski, ein großer, hagerer Mann, war gerade bei seinen verspäteten morgendlichen Kniebeugen.
Ja, ich ging zusammen mit Ronacher fort. Wir haben ja denselben Weg. Es muss nach 2 gewesen sein. Warum interessiert Sie das?
Ronacher ist tot. Mit gebrochenem Genick wurde er heute Morgen bei dem Haus gefunden, in dem er wohnt.
Mein Gott, wie konnte denn das passieren?
Halten Sie einen Selbstmord für möglich, Herr Lonski?
Das ist einfach undenkbar. Im Gegenteil, der Ronacher war heute Nacht richtig glücklich. 10 Jahre war ich Meister in unserem Club und nun hatte er mich zum ersten Mal geschlagen. Der schwebte wie auf Engelsfüßen neben mir her.
Hatte er getrunken?
Nein, der Ronacher trank höchstens mal ein Bier gegen den Durst.
Sind Sie direkt nach Hause gegangen?
Nein. Wir haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und dann haben wir uns vor meiner Haustür verabschiedet.
Trug er einen Hut?
Ja, seinen geliebten Koks. Er sagte immer, wenn er den aufsetzte, dann ist der Sommer endgültig vorbei.
Und sein Schachbrett?
Ja, das hatte er bei sich. Er hat es nie aus der Hand gegeben. Wissen Sie, auch wir Schachspieler haben unseren Aberglauben.
Als wir uns verabschiedet hatten und auf der Straße waren, sagte ich zu Schultes:
Dann bleibt jetzt nichts anderes übrig, als dass Sie sich ein paar Mann Verstärkung holen, Schultes, und in den Straßen von hier bis zum Hochhaus gründlich suchen.
Ich verstehe.
Denken Sie vor allem an die Mülltonnen. Vielleicht haben wir Glück.
Wir hatten Glück. Schon eine Stunde später überreichte mir Schultes die drei Dinge, die wir gesucht hatten. Einen verbeulten, steifen schwarzen Hut, ein in der Mitte geborstenes Schachbrett und einen rechten Halbschuh.
Sie lagen oben auf in einer Mülltonne an der Straßenkreuzung, vielleicht 150 Meter vom Hochhaus entfernt.
Vielen Dank, Schultes. So, dann werde ich jetzt noch ein Telefongespräch führen mit auswärts. Und dann möchte ich jene Person vernehmen, die uns am ehesten noch die Wahrheit sagen wird.
Ja, meine lieben Hörer, soweit meine Geschichte von dem toten Schachspieler. Und nun sind Sie wieder an der Reihe, einen Fall zu klären. Sie wissen alles, was auch wir wussten, nicht mehr und nicht weniger. Und dies sind meine Fragen an Sie. Was hat sich wirklich zugetragen? War es ein Mord oder ein Selbstmord oder ein Unfall? Wen wollte ich jetzt vernehmen, weil ich von dieser Person die Wahrheit erhoffte? Wen rief ich jetzt an? Auswärts. Und nicht zuletzt, was war jener Umstand oder jene Sache, die mir und Schultes verraten hatte, dass die Dinge anders lagen, als sie aussehen sollten? Ich habe deutlich, vielleicht sogar allzu deutlich, darauf hingewiesen. Sie werden sagen, ein bisschen viel Fragen auf einmal, aber eine Frage ergibt sich aus der anderen und wenn Sie die eine beantworten können, haben Sie praktisch alle beantwortet. Wir halten es wie immer, meine lieben Hörer, Sie hören jetzt ein wenig Musik und dann erzähle ich Ihnen, wie die Geschichte weiterging. Ich telefonierte also und dann ging ich mit Schultes zurück in das Hochhaus. Das heißt, wir machten erst noch einen kleinen Umweg vor dem Haus, um uns etwas anzusehen. Und dann gingen wir hinauf in den vierten Stock. Ich läutete. Der beleibte Herr Kuhn, immer noch in seinem gelben Bademantel, öffnete.
Ach, Sie sind's. Ist noch was?
Ja, allerdings, ich hätte gerne Ihre Frau gesprochen.
Aber ich sagte Ihnen doch, dass sie im Bett liegt und irrsinnige Kopfschmerzen hat.
Ich werde darauf Rücksicht nehmen, aber ich muss Sie trotzdem sprechen. Ich will nämlich von ihr die Wahrheit wissen.
Ich verstehe nicht.
Oder wollen Sie mir eine Frage beantworten?
Was für eine Frage?
Wer hat heute Nacht Ihren Wagen gefahren, als Sie von Ihrem Bruder in Grünstadt nach Hause kamen?
Ich natürlich, wer denn sonst?
Nein, dazu waren Sie viel zu betrunken. Ich habe eben mit Ihrem Bruder telefoniert. Er wollte Sie überhaupt nicht fortlassen, aber Sie bestanden darauf. Und zum Entsetzen Ihres Bruders setzte sich Ihr Sohn, der Karl, ans Steuer, obwohl er gar keinen Führerschein hat. Und 150 Meter von hier hat dann Ihr Sohn den Herrn Ronacher totgefahren. Ich habe mir eben Ihren Wagen angesehen, Herr Kuhn. Die Kühlerhaube verrät eine ganze Geschichte.
Anton! Anton!
Was willst du denn?
Ist das Ihre Frau?
Ja, sie liegt nebenan im Bett und ist ganz fertig.
Anton!
Ja?
Erzähl alles, sag die Wahrheit. Es hat keinen Sinn, hörst du?
Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich bin auch fertig. Der Mann ist uns wie betrunken in den Wagen gelaufen. Karl hat noch das Lenkrad rumgeworfen, aber er hat ihn an der Seite erwischt und ist der Mann im hohen Bogen gegen die Kante vom Bürgersteig geflogen. Er war sofort tot. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Was machen wir?
Was machen wir nur? Karl ist doch unser Einziger. Da habe ich die Idee gehabt, dass wir ihn so ans Haus legen, als ob er aus dem Fenster gefallen sei. Aber das Fenster war zu. Ich bin leise rauf mit seinen Schlüsseln.
Und sind dabei über einen Stuhl gefallen.
Ja. Die Schlüssel habe ich aus Versehen wieder mit runtergebracht. Da habe ich sie ihm in die Manteltasche gesteckt. Inzwischen war Karl eingefallen, dass da auf der Straße noch Sachen rumliegen müssen. Der Hut und sein Schuh und das Schachbrett. Er ist wieder zurück und hat alles in eine Mülltonne gestopft. Wir haben keine Sekunde geschlafen. Wir sahen sie mit Frau Wolf kommen. Nur ruhig Blut, habe ich gesagt. Ruhig Blut, es ist ja alles in Ordnung.
Aber, Herr Kuhn, Sie haben etwas übersehen.
Das Schlüsselbund, was?
Nein, etwas ganz anderes. Den Blumenkasten vor dem Fenster und die unzerdrückten Petunien darin. Es war doch unmöglich, dass da jemand herausgefallen war. Es gab keinen Sturz. Trotzdem wollten Sie einen gehört haben.
Die Blumen, natürlich. Ich hatte mich auch nicht getraut, Licht zu machen. Aber was jetzt? Sagen Sie, was jetzt?
Ja, die Frage kann Ihnen jetzt nur noch das Gericht beantworten. Nicht mehr die Kriminalpolizei. Kommen Sie, Schultes.
Sie hörten aus der Reihe Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerteis die Folge Der tote Schachspieler. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, Kriminalbeamter Schultes Uwe Dallmeier sowie Elisabeth Kuhlmann, Heinz Stöver, Arnold Richter, Robert Seibert und andere. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und dieser 131. Fall lief erstmals am 14. November 1970 im Hessischen Rundfunk.
Haben Sie den Täter gefunden? Sicherlich. Ich bin überzeugt davon.
Tja, Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich beim ersten Hören voll daneben lag. Ich war der festen Überzeugung, Frau Wolf treibe hier ein doppeltes Spiel. Der Hinweis von Obermoos, vergessen Sie nicht, das Licht in Ihrem Wohnzimmer auszumachen, der hat mich völlig auf die falsche Fährte geführt. Ich dachte, Frau Wolf hat den Schachspieler nachts irgendwie hinterm Haus umgebracht und dann erst am frühen Morgen den Schuh, den Hut und das Schachbrett entfernt, aus Gründen, die mir selber nicht einleuchten, aber es kann ja sein. Und als sie morgens im Halbdunkel das Zeug in die Tonne werfen wollte, wollte sie eigentlich noch einmal in ihre deswegen beleuchtete Wohnung zurückkehren, aber sie sieht den zufällig vorbeikommenden Polizeiwagen mit Obermoos, Schultes und Schöller, schaltet schnell und erzählt denen ihre völlig erfundene Geschichte, um unverdächtig zu erscheinen. Und sie hätte ihren eigenen Telefonanschluss natürlich am Tag zuvor vorsorglich abklemmen können. Schließlich arbeitet sie in der Telefonzentrale, kein Problem. Nur an das Licht hätte sie nicht gedacht, denn eigentlich wollte sie noch einmal nach Hause gehen, bevor sie zur Arbeit geht. Dachte ich so.
Es war schon eine mysteriöse Geschichte.
Ja, aber es hätte ja sein können, oder?
Tja, meine Damen und Herren, angehende Kriminalisten, ich hoffe, es ist Ihnen recht, wenn ich den zweiten Fall gleich anschließe.
Aber ja, weiter geht's. Sie können wieder mitraten. Diesmal ist Kriminalrat Obermoos in geheimer Mission unterwegs. Ein Doppelagent soll enttarnt werden und wie so oft spielen Telefone eine wichtige Rolle. Und wie in allen Obermoos-Geschichten werden die Nummern nicht einfach gewählt. Nein. Sie werden gedreht. Die Folge 37 von 1960, wieder von Walter Gerteis, wieder in der Regie von Heinz-Otto Müller. Sie trägt keinen Titel, zumindest ist keiner überliefert. Ich nenne sie Herr Mitentzwei hat eine Idee. Viel Vergnügen.
So, Achtung, es geht los.
Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
In den letzten Jahren ist in den Vereinigten Staaten eine interessante Geschichte passiert. Wahrscheinlich haben Sie, meine verehrten Hörer, von ihr gehört oder gelesen. In dem winzigen Städtchen Appalachian im Staat New York, es hat nicht mehr als ein paar hundert Einwohner, fiel einem Polizisten eines Tages auf, dass ungewöhnlich viele neue und große Wagen durch den Ort kamen und in einer ganz bestimmten Richtung weiterfuhren, nämlich zu dem Landsitz eines reichen Bierhändlers namens Joseph Barbara. Der Polizist verständigte seine Dienststelle. Man umstellte das Grundstück und begann, die Kennnummern der eleganten Wagen aufzuschreiben. Das löste im Inneren des Hauses eine Panik aus, und die Gäste des Herrn Barbara, durchweg gesetzte ältere Herren,
begannen nach allen Seiten auseinander zu fliehen. Man stellte sie, man befragte sie und die 63 Männer, so viele waren es, gaben alle als Grund für ihr Hiersein an, dass sie ihren alten Freund Barbara einmal besuchen wollten. Er sei doch herzkrank, man wisse nie, wie rasch so etwas gehe und so fort und so fort. Alle Herren waren der Polizei wohl bekannt. Es waren Chefs der organisierten amerikanischen Unterwelt, der Mafia, wohlhabende Gangster, die aus den entlegensten Gegenden des Landes hier im kleinen Appalachien zusammengekommen waren. Man hatte einen Kongress der Verbrecherwelt gesprengt. Die Polizei stieß auf eine Zementmauer des Schweigens. Durch eine geschickte Anklage konnte man die meisten Besucher des Mr. Barbara zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilen. Aber was wirklich in Appalachien von der amerikanischen Unterwelt beraten wurde oder beraten werden sollte, das erfuhr man nicht. Einige Blätter wollten erfahren haben, dass es den Gangstern darum gegangen sei, den zu gefährlich gewordenen Rauschgiftschmuggel aufzugeben und sich dafür mehr auf die Innenpolitik und die Spielhöllen zu konzentrieren. Aber bestätigt hat das keiner von den 63. Sie schwiegen eisern. Und nun, meine lieben Hörer, erlauben Sie mir bitte, von Amerika und der Mafia einen Sprung zu uns hier zu machen. Wie oft mag man sich wohl beim FBI, dem amerikanischen Bundeskriminalamt, gesagt haben, ach, wenn wir doch nur ein Mäuschen gewesen wären und unter dem Schreibtisch des Herrn Barbara der illustren Gesellschaft hätten beiwohnen können. Ja, und damit sind wir bei unserer heutigen Sendung. Ich bin nämlich einmal in einer grundsätzlich ähnlichen Situation wie das FBI gewesen, wenn auch natürlich in bescheideneren Maßstäben. Aber auch hier kam es darauf an, einem Gespräch, das hinter fest verschlossenen Türen vor sich ging, unsichtbar beizuwohnen. Ich hatte Glück. Es fiel mir plötzlich etwas ein und ich verwandelte mich in das Mäuschen, von dem ich eben gesprochen habe. Ich bin gespannt, ob Sie dahinter kommen werden, wie ich das wohl gemacht habe. Die Geschichte begann damit, dass ich eines Tages zu dem Leiter unseres Geheimdienstes gerufen wurde.
Lieber Obermoss, wir möchten Sie bitten, einen etwas diffizilen Auftrag zu übernehmen. Wenn wir uns gerade an Sie wenden, so deswegen, weil ich nicht mehr weiß, wem ich hier überhaupt noch trauen darf. Es muss der Gegenseite gelungen sein, einen guten Mann bei uns einzuschmuggeln. Das ist wie verhext. Was wir auch tun, die anderen wissen es sofort.
Haben Sie einen Verdacht?
Keinen. Aber ich habe mir einen Plan zurechtgelegt. Es handelt sich um Folgendes. Wir haben erfahren, dass morgen Nachmittag um 5.40 Uhr mit dem fahrplanmäßigen Flugzeug ein wichtiger Geheimkurier der Gegenseite eintreffen soll. An sich haben wir keine rechte Handhabe, den Mann hochgehen zu lassen. Aber ich werde um 3:30 meine Mitarbeiter zusammenrufen und ihnen mitteilen, dass wir beschlossen haben, den Kurier zu verhaften. Die Zeit ist absichtlich so gewählt, dass die Gegenseite gerade noch die Möglichkeit hat, den Kurier auf dem Zwischenflughafen Passendorf telefonisch zu erreichen und ihn zu warnen. Vorausgesetzt, dass der Mann in unseren Reihen, der ein doppeltes Spiel treibt, die Gegenseite von unseren angeblichen Verhaftungsplänen sofort verständigt.
Aha. Tja, und meine Rolle dabei?
Sie werden um die kritische Zeit, also um 3:30 herum, bei Herrn Costa sein, dem Chef der Gegenseite. Also ein harmloser, vermögender Bürger, der beabsichtigt, sein überflüssiges Geld in einem größeren Objekt anzulegen. Sagen wir, in einem Kino.
Aha, der Herr hat ein Maklerbüro.
Ja, Sie stellen sich vor als ein Herr Mitentzwei. Sie sind unter diesem Namen dort bereits gemeldet. Herr Costa erwartet Sie morgen um 3:30 in seinem Büro. Aber Sie können versichert sein, dass Costa keinerlei Verdacht gegen Sie hegen wird. Für ihn sind Sie nichts als ein reicher Kunde. Objekte über 50.000 Mark behält er sich stets selbst vor.
Gut, gut. Und nun meine Aufgabe.
Sie brauchen nichts zu tun, als Ihre kleine Rolle zu spielen und Ihre Ohren zu spitzen. Denn ich hoffe, und darauf beruht mein ganzer Plan, dass während Ihrer Anwesenheit im Büro des Herrn Costa der geheimnisvolle Zwischenträger sich irgendwie melden wird mit dieser eiligen und gefährlichen neuen Nachricht von der Verhaftung des Kuriers. Es ist damit zu rechnen, dass vielleicht der Name fällt oder irgendein Hinweis gegeben wird, der uns den Mann endlich verrät. Falls nicht, nun, haben wir ein Pech gehabt.
Ja, ich verstehe.
Die Einzelheiten wollen wir gleich besprechen. Sie fragen nach einem Herrn Kaminski, das ist der Sekretär von Costa. Er wird Sie dann zu ihm führen.
So kam es, dass ich mich tags darauf häutete und 5 Minuten vor 3:30 als wohlhabender Herr Mitentzwei vor dem Haus der Maklerfirma Costa aufkreuzte. Ich achtete natürlich auf alle Einzelheiten meines Besuches. Tun Sie es bitte auch. Es war ein älteres Bürohaus. In einem Glaskasten saß ein 4-schrötiger uniformierter Portier.
Zu Herrn Kaminski?
Ja, Mitentzwei ist mein Name.
1. Stock, Zimmer 17. Gehen Sie nur rauf, ich melde Sie inzwischen schon an.
Danke.
Ich ging die breite Treppe hinauf in den ersten Stock. Da oben war es sehr still und gleich neben der Treppe befand sich die Tür mit der Nummer 17. Ich klopfte und trat ein. Ein dunkelhaariger, nervöser, jüngerer Mann erhob sich. Er war allein in einem kleinen Büroraum.
Guten Tag, Herr Mittenzwei.
Guten Tag.
Freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte nehmen Sie doch Platz.
Dankeschön.
Herr Costa erwartet Sie. Ich werde ihn anrufen und sagen, dass Sie da sind. Einen Augenblick bitte, ja? Ach, diese Telefonschnur verdreht sich immer. Hier, Kaminski. Herr Costa, Herr Mittenzwei ist da. Können wir gleich kommen? Gut.
Herr Kaminski führte mich über den stillen Gang einige Türen weiter. Ich sah auf meine Armbanduhr. Eine Minute nach 3:30. An einer anderen Stelle der großen Stadt erfuhren jetzt einige Männer von einer bevorstehenden Verhaftung auf dem Flughafen. Einer von ihnen sah jetzt wahrscheinlich gleichfalls auf die Uhr und erkannte, dass er sich beeilen musste. Das Türchen einer Falle ging hoch. Ob es auch zuklappen würde?
Ich liebe pünktliche Kunden. Bitte nehmen Sie doch Platz.
Dankeschön.
Und bedienen Sie sich. Zigarette?
Das war Pech. Wirklich Pech. Wir, das heißt der kahlköpfige Herr Costa, sein Sekretär und der Herr Mittenzwei, ließen sich nämlich nicht, wie ich im Stillen gehofft hatte, rings um den Schreibtisch nieder, auf dem das Telefon stand. Nein, wir nahmen etwas abseits davon in einigen tiefen Clubsesseln Platz, die um ein rundes Tischchen standen.
Ach, Herr Kaminski, bringen Sie mir doch mal die Unterlagen vom Schreibtisch her.
Bitte schön.
Danke. Sehen wir sie uns einmal in Ruhe an, Herr Mittenzwei. Es sind einige Vorschläge, die ich Ihnen machen möchte und die ich Ihnen wirklich empfehlen kann. Es handelt sich um Objekte, wie sie heute nur noch ganz selten angeboten werden.
Tiefsinnig starrte ich auf die Pläne, Fotos und Zahlenkolonnen, die Herr Costa vor mir ausbreitete. 3:40. War etwas dazwischen gekommen? Musste ich unverrichteter Dinge gehen? Schnappte die Falle nicht zu?
Da hätte ich hier noch ein Objekt, das ist... Gehen Sie doch bitte mal ran, Kaminski, ja?
Jawohl.
Oder warten Sie, ich gehe selbst. Hier, Costa. Was? Verhaften? Danke.
Und damit legte Costa auf. Das war alles. Was? Verhaften? Danke. Kein Zweifel, es war der mysteriöse Mann gewesen. Aber ich hatte nichts, gar nichts gehört, was mir auch nur den winzigsten Fingerzeig dafür gegeben hätte, wer es eigentlich war. Was nun? Ich sah hinüber zu dem Telefon auf dem Schreibtisch. Daneben stand Costa und starrte auf die Tischplatte. Ich sah, dass sich hinter seiner Stirn die Gedanken jagten. Erwartungsvoll blickte Kaminski zu ihm hinüber. Dann hob Costa den Kopf und kam auf uns zu. Plötzlich sah ich meine Chance. Eine 100:1 Chance. Aber eine Chance. Ich musste es versuchen. Ich schob den Stapel Papiere vor mir zurück.
Entschuldigen Sie, Herr Costa, ich habe den Eindruck, dass Sie eine unangenehme Nachricht bekommen haben. Wissen Sie, ich will Sie dann nicht länger aufhalten. Ich kann ja...
Aber ich bitte Sie, Herr Mittenzwei, es wäre mir sehr fatal.
Aber durchaus nicht, Herr Costa. Ich schlage Ihnen vor, dass ich morgen wiederkomme. Ich habe ja so viel Zeit und ich habe es ja gar nicht eilig. Was meinen Sie, morgen Nachmittag um die gleiche Zeit?
Herr Mittenzwei, Sie sind ein sehr verständnisvoller Mann. Ich danke Ihnen. Sie können mir glauben, es ist mir wirklich peinlich.
Aber bitte, bitte, das
ist
doch
sehr... Ist es Ihnen recht, morgen wieder um 3:30?
Natürlich sehr recht.
Oh, ich merkte, wie froh Sie waren, dass Sie mich los wurden. Mit 3 Schritten war ich am Schreibtisch und griff nach dem Telefonhörer.
Sie erlauben doch, dass ich einmal telefoniere?
Mit Vergnügen, selbstverständlich.
Dankeschön.
Für ein Stadtgespräch müssen Sie vorher die Nummer 0 wählen, sonst kriegen Sie nur Hausgespräche, bitte.
Vielen Dank, ich möchte ja nur Ihren Portier anrufen, der soll mir ein Taxi bestellen.
Die Nummer finden Sie dort auf dem Täfelchen.
Ah ja, danke, ich hab's schon.
Ach, räumen Sie doch mal die Sachen hier vom Tisch weg,
Herr Kaminski, bitte.
Ja, das ist auch
Schreibtisch,
ja?
Jawohl. Da meldet sich niemand, das scheint nicht da zu sein, der Portier. Na, macht ja nichts, ich kann es ihm ja unten sagen. Also, Herr Costa, dann bis morgen, es war mir ein Vergnügen.
Ja, ganz auf meiner Seite, Herr Mittenzwei.
Auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen. Herr Kaminski, bringen Sie bitte Herrn Mittenzwei an die Treppe.
Jawohl, Herr Costa.
Der Sekretär und ich gingen hinaus auf den Korridor. Er war still und einsam wie zuvor. Irgendwo klingelte ein Telefon.
Herr Kaminski, bitte bemühen Sie sich nicht weiter. Ich finde den Weg wirklich allein. Besten Dank und auf Wiedersehen.
Empfehle mich bestens, Herr Mittenzwei.
Wir standen an der Treppe, wir schüttelten uns die Hand. Ich sah, wie Kaminski eiligen Schrittes in das Zimmer seines Chefs zurückging. Und jetzt verwandelte ich mich in das Mäuschen, von dem ich eingangs gesprochen hatte. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich etwa an der Tür gelauscht hätte. Das hätte wenig Sinn gehabt, denn die Tür war dick gepolstert. Nein, ich tat etwas anderes. Ich hatte es in Sekundenschnelle vorbereitet und 3, höchstens 4 Minuten später wusste mein Auftraggeber, wer der Mann in seinem Mitarbeiterkreis war, der ein doppeltes Spiel trieb. Wie hatte ich das gemacht? Welches war die Chance, die ich erspäht hatte? Wie hatte ich sie wahrgenommen? Was meinen Sie? Nach ein paar Minuten Musik will ich es Ihnen erzählen, falls Sie es nicht inzwischen selbst herausbekommen haben sollten. So, für den Fall, dass Sie die Lösung nicht gefunden haben sollten, will ich Ihnen erzählen, was ich tat, als sich Herr Kaminski von mir verabschiedet hatte und die Tür zum Zimmer seines Chefs sich hinter ihm geschlossen hatte. Passen Sie bitte gut auf. Ich öffnete schnell und leise eine andere Tür, jene Tür, hinter der das Telefon schellte. Es war die Tür zum Zimmer des Herrn Kaminski, zu jenem Zimmer, in dem er mich zuerst empfangen hatte. Sie erinnern sich, es war ein kleiner Raum, in dem er allein gesessen hatte und in dem er ein Hausgespräch mit Herrn Costa geführt hatte. Ich hob den Hörer seines Apparats ab und war nun sozusagen mit mir selbst verbunden, denn an dem Apparat des Herrn Costa hatte ich vor wenigen Minuten natürlich nicht die Nummer des Portier gesucht und gedreht, das war nur eine Finte gewesen. In Wirklichkeit hatte ich auf der Nummernliste der Haustelefonanschlüsse die Nummer des Herrn Kaminski gesucht und sie gedreht. Natürlich meldete sich niemand, denn Herr Kaminski war ja bei uns im Zimmer. Dann hatte ich den Hörer wieder hingelegt, aber nicht auf die Gabel, sondern vor die Gabel. Das heißt, das Telefon bei Herrn Kaminski schellte weiter. Als er mich an die Treppe brachte, hatte er es viel zu eilig, zu seinem Chef zurückzukehren, um auf das Schellen in seinem Zimmer zu achten. Aber jetzt hob ich den Hörer ab und durch den anderen Hörer, der auf dem Schreibtisch des Herrn Costa lag, hörte ich etwas entfernt, aber deutlich genug.
Ja doch, es ist, wie ich es Ihnen sage, Kaminski. Sie haben beschlossen, ihn bei der Landung zu verhaften.
Das ist ja unglaublich. Das muss unbedingt verhütet werden. Stimmt denn auch die Nachricht?
Ich zweifle nicht daran. Mortensen war selbst am Apparat. Und er hat uns noch nie falsch informiert, das wissen Sie doch. Rufen Sie mal schleunigst den Flugplatz in Passendorf an. Ja, was ist denn?
Herr Costa.
Ja?
Der Telefonhörer hier ist nicht aufgelegt.
Ich wusste, dass ich jetzt nur noch ganz wenig Zeit hatte. Ich drückte die Gabel nieder. Die Verbindung war unterbrochen. Hastig drehte ich die Null und dann die Nummer meines Auftraggebers.
Ja?
Hier mit N2. Ich kann Ihnen den Namen sagen. Mortensen.
Mortensen?
Ja.
Ich habe es beinahe befürchtet.
Ich muss schließen. Ich komme sofort zu Ihnen. Lassen Sie Mortensen keine Sekunde mehr aus den Augen.
Danke.
Ich legte auf. Ich öffnete vorsichtig die Tür. Noch war der Korridor still. Noch war die Tür dort drüben geschlossen. Mit wenigen großen Schritten war ich den Korridor entlang und die Treppe hinunter. Der Portier blickte aus seinem Glaskasten.
Auf Wiedersehen, Herr. Wie war der werte Name?
Ich winkte ab. Er stimmte ja doch nicht, der werte Name. Ich hörte noch, wie das Telefon im Glaskasten zu schellen begann. Dann war ich in der Menge untergetaucht. Mein Auftrag war erfüllt.
Das war ein weiterer Hörspielfall aus der Serie Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerdeis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos, Heinz Schimmelpfennig. Der Leiter des Geheimdienstes, Robert Seibert. Der nervöse Sekretär Kaminski, Hans Timmerding. Der kahlköpfige Herr Costa, Heinz Stöver. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 37. Folge der Reihe lief erstmals am 4. Oktober 1960 im Hessischen Rundfunk.
Stimmt's? Das ist Ihnen doch gewiss auch sofort aufgefallen, nicht wahr? Ich wusste doch, dass Sie sich zum Detektiv eignen.
Ja, dieser Fall war etwas einfacher, oder? Ja, und selbst wenn sie ihn nicht gelöst haben, so konnten sie sich doch an dem Spiel von Hans Timmerding und Heinz Stöver erfreuen, die als Costa und Kaminski so herrlich ins Schwimmen gerieten. Beide gehörten zu den ewig wiederkehrenden Episodenschauspielern. Sie sind in fast jeder Obermoos-Folge besetzt worden. Hans Timmerding sogar manchmal in der Rolle des Dauerassistenten Schultes.
Kriminalrat Obermoos, mein Beamter Schultes.
Wie gesagt, 132 Obermoos-Krimis dieser Art mit Heinz Schimmelpfennig entstanden zwischen 1959 und 70 im Hessischen Rundfunk. Aber es gibt, wenn man so will, noch einen 133. Rate-Krimi mit eben diesem Heinz Schimmelpfennig.
Nein, ich täusche mich nicht. Und Sie sollten sich mit der Tatsache trösten, dass selbst erfahrene Gauner gelegentlich über eine ganz kleine Nachlässigkeit stolpern.
Ja, das klingt doch vertraut. Das ist Heinz Schimmelpfennig. Aber nicht Kriminalrat Obermoos.
Ja, ich bin Privatdetektiv, Frau Sandmann.
Was? Privatdetektiv?
Ihre Schwester hat mich engagiert, um bestimmte Nachforschungen anzustellen.
Ja, Potzblitz. Was ist das?
Guten Tag. Hier spricht Detektiv Olaf Hagen.
Im Februar 1970, 10 Monate vor der Premiere des Obermoos-Falles mit dem toten Schachspieler, läuft im WDR dieser Mitrate-Krimi.
Heute fragen wir wieder, wer findet den Täter? Aber nur der wird eine Chance haben, der mit gespannten Ohren zuhört.
Eine Frist von 24 Stunden, so hieß dieses Stück. Günter Dübus erklärt die Spielregeln und Heinz Schimmelpfennig ist Privatdetektiv Olaf Hagen.
Zunächst einmal, um was handelt es sich denn eigentlich?
Um eine Erbschaftsangelegenheit.
Erbschaft,
Eine Klientin wurde geprellt. Obermoos, nein, Olaf Hagen, zieht los.
Wie Sie wissen, suche ich nach einem Aktienpaket.
Dann suchen Sie mal.
Er trifft auf die üblichen Verdächtigen.
Ich bin hier, um Sie zu fragen, ob Sie vielleicht zufällig etwas darüber wissen.
Felix, merkst du was?
Doch die anderen Erben zeigen sich zugeknöpft und widerborstig.
Haben Sie etwas gegen Privatdetektive, Herr Doktor?
Im Prinzip nicht, aber...
Aber?
Wann höre ich wieder von Ihnen?
Sobald ich etwas herausgefunden habe.
Ein klassisches Whodunit. Und kurz vor Schluss kommt der magische Moment.
Ich wollte Ihnen nämlich verraten, wer die Aktien gestohlen hat.
Hansen kennt den Täter. Doch dann?
Wenn ihr glaubt, den richtigen Täter gefunden zu haben, dann schreibt uns und schreibt auch, woran ihr ihn erkannt habt. Schickt eure Lösungen wieder an den Westdeutschen Rundfunk in Köln, Abteilung Kinderfunk.
Ja, und hier endet die Aufnahme, und zwar endgültig. Ich habe auch gestutzt. Dieser Schimmelpfennig-Rate-Krimi war für Kinder, aber es gibt keine Auflösungsszene. Kriminalrat Hansen erzählt nicht zu Ende und auch der Moderator meldet sich nicht mehr wieder. Wahrscheinlich ist das Rätsel bei der nächsten Kinderfunksendung einfach so aufgelöst worden, aber ohne Finale macht dieses Hörspiel natürlich wenig Sinn. Ich habe trotzdem eine Postkarte an den Kinderfunk geschrieben, vielleicht habe ich ja 56 Jahre später noch Chancen.
Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
Wir bringen in kein Mucks natürlich demnächst weitere Kriminalrat Obermoos-Fälle. Ich würde Ihnen noch einen Hörspielklassiker mit Heinz Schimmelpfennig ans Herz legen wollen. Er heißt Sternenvogel. Dieses Hörspiel lief erstmals 1987 im Süddeutschen Rundfunk in der Reihe Fantastik aus Studio 13. Es ist also ein Science-Fiction-Stück, das lange nicht mehr zu hören war. Sternenvogel, eben mit Heinz Schimmelpfennig, finden Sie im Klassiker-Podcast Das war morgen, hier nebenan in ARD Sounds. Und die letzten Worte dieser Ausgabe soll nun noch einmal Kriminalrat Obermoos haben. In den frühen Folgen dieser Reihe verabschiedete er sich nämlich stets auf diese Weise.
Also auf Wiederhören in 14 Tagen.
Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder.
Das wär's für heute.
Noch mehr Radio-Krimi-Klassiker finden Sie in den Podcasts Knallhart, Auf der Spur und Schlechte Gesellschaft.
Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
Kein Mucks, mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.